Über die Aufstellung der Nationalmannschaft zum Anpfiff entscheidet der Bundestrainer, dass er mit möglichst allen gesprochen hat, dass er möglichst eine Entscheidung trifft über den Einzelnen, die der Einzelne versteht und mit dem er leben kann. Das ist die Managementaufgabe. Aber am Schluss entscheidet er.
Chefgespräch. Ein Podcast der Wirtschaftswoche. Mit Beat Balzli.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts Chefgespräch. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Wer kennt es nicht? Plötzlich ist der Anrufer weg oder der Handybildschirm eingefroren. Deutschland gilt trotz aller Fortschritte als Land der Funklöcher. Bei Breitbandanschlüssen liegt die Offline-Republik im internationalen Vergleich weit hinten. Glasfaser kennen viele nur aus Erzählungen. Gleichzeitig tobt auf dem Telekommunikationsmarkt ein erbitterter Verdrängungswettbewerb. Wer im Geschäft mit Handyminuten und Datenpaketen gewinnen will, muss der Konkurrenz mit Kampfpreisen die Kunden abjagen und hoffen, dass von denen keiner das Kleingedruckte liest. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären: Er verdient sein erstes Geld mit Kohleschleppen, steht auf blaue Porsches und bunte Hosen, würde gerne zur Raumstation ISS fliegen, kann nichts mit Homeoffice anfangen, hält Teambuilding für Gefasel, hat keine Mühe, sich als Machtmensch und Fan von Dieter Bohlen zu outen. Und er will mal was Neues machen. Denn Christoph Vilanek ist schon seit 2009 CEO des Hamburger Unternehmens Freenet, Deutschlands größtem netzunabhängigen Telekom-Anbieter. Freenet strickt als Wiederverkäufer aus den unübersichtlichen Tarifen von Vodafone, Telekom und Telefonica neue, günstigere Angebote. Hallo Herr Vilanek, schön, dass Sie heute bei mir sind.
Bin ich sehr gerne. Herzlich willkommen.
Herr Vilanek, bevor wir tief ins Telekom-Geschäft einsteigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, reden wir gleich mal über Ihren schwierigsten Mitarbeiter. Dieter Bohlen ist seit Monaten Ihr Chief Entertainment Officer und singt «You're my smart, you're my phone». Musste das wirklich sein?
Ja, ich bin bekennender Dieter Bohlen-Fan, immer schon. Nicht so sehr bei der Musik, sondern bei dem, wie er Dinge mit klarer Stimme und mit klarer Meinung von sich gibt. Und wir haben natürlich, bevor wir uns für ihn entschlossen haben, mal überprüft, wieso die Wahrnehmung ist. Und das Interessante ist, dass es zwar eben die Leute gibt, die das Gleiche sagen wie Sie, muss es sein. Aber auch die, die kritisch sind, sagen am Schluss, wir stehen dem Mann mit Respekt gegenüber, weil er steht für Eigenständigkeit, für Fleiß, für Disziplin und für Erfolg. Auch wenn nicht jedem das gefällt, was er singt und was er tut. Und nach diesen Tests haben wir sehr gerne einen Vertrag mit ihm unterzeichnet. Und es macht Riesenspaß, mit ihm zu arbeiten.
War es nicht ganz anders? War Bohlen nicht einfach günstig zu haben nach seinem Rauschmiss bei Deutschland sucht den Superstar?
Er wird da seinem Ruf gerecht, dass er einer ist, der schon auf die Moneten schaut. Ja, der wird nicht billiger, wenn er gerade nichts zu tun hat.
Ist das Ihr teuerstes Testimonials, das es jemals gab bei Freenet?
Also zumindest in meiner Amtszeit in den letzten 15 Jahren haben wir für eine Einzelperson das nicht ausgegeben. Ich kann mich allerdings erinnern, dass zum Börsenstart der Freenet auch ein GT-Cup-Auto hatte. Ich vermute, dass man damals ähnlich viel Geld ausgegeben hat dafür.
Und was muss man sich da vorstellen? Kriegt er über 1 Million?
Wir haben das berühmte Stillschweigen über diese Dinge vereinbart. Aber ich sag's mal
anders. Aber eine Dimension.
Die Dimension ist, wenn Sie heute, egal für welches Unternehmen, Influencer mit einer relevanten Reichweite buchen, dann sind sie schnell im sechsstelligen Bereich. Und wenn ich daran denke, dass der Dieter Bohlen uns über den Vertrag über 1,5 Jahre zur Verfügung steht, befinden wir uns für die Einzelreichweite deutlich unter dem genannten Betrag.
Okay, jetzt müssen wir mal kurz rechnen und kommen dann irgendwie am Ende des Podcasts dann mit dem Preis wieder auf die Zuhörerinnen und Zuhörer zu. Sie räumen ja mit seiner Hilfe Ihren Markensalat, wie Sie das mal genannt haben, auf. Neu wird Freenet neben Internet und TV auch für Mobilfunk stehen, weil die Marke Mobilcom Debitel verschwindet. Bohlen sei authentisch und glaubwürdig, sagt Ihre Marketing-Chefin. Kann man das wirklich ernst meinen?
Ich verlasse mich bei solchen Dingen immer wenig auf Einschätzung, sondern wir haben einfach die Kunden befragt, wie schon gesagt, bevor wir überhaupt mit ihm gestartet sind, als auch nachdem wir die Werbung ausgestrahlt haben, erste Welle, zweite Welle, und dann haben wir das gefragt. Und ja, ich muss zugeben, das hat mich auch, die Dimensionen hätte ich nicht am Platz 1 und 2 erwartet, aber sie liegen sehr hoch. Und das Positive ist, dass die Befragten dann auch sagen, das strahlt auf uns ab. Insofern war das so der Perfect Match, würde man modern sagen.
Aber die Kommentare im Netz über Bohlen und ihre Kampagne, die sind ja teilweise vernichtend. Also prollig ist da noch das Höflichste, was da kommt. Sie haben es wirklich keine Sekunde bereut?
Nein, also da halte ich es mit dem alten Spruch viel Feind, viel eher. Ja. Wir haben natürlich auch bei den Mitarbeitern welche, die skeptisch sind oder die sich auch mir gegenüber negativ geäußert haben.
Aber was haben die denn gesagt?
Ja, genau das. Also hatten wir nicht einen anderen nehmen können, und warum muss das denn jemand sein, der jetzt da abgehalftert aus dem Fernsehen weggescheucht wird? Also da ist meine Gegenfrage immer, liefert mir jemanden, der eine ähnliche Bekanntheit hat wie er in Deutschland? Liefert jemand, der vor allem die Bekanntheit sowohl in der Stimme hat als auch im Äußeren? Liefert uns jemanden, der Bock drauf hat, mit uns jede Schandtat mitzumachen? Wir haben am ersten Tag im Studio haben wir gesagt, pass mal auf, wir wollen auch noch Aufnahmen machen für unsere Sprachansagen in den Warteschleifen. Und dann ist halt ein Dieter Bohlen jemand, der da einfach mitmacht. Und viele andere, die wir in den Jahren hatten, die haben dann gesagt, ja, aber wir haben vereinbart 60 Sekunden und jetzt machen wir schon das Zweite und so weiter. Und da gibt's
aber jetzt haben Sie sicher festgestellt, seit er die Warteschleifen auch noch besingt, dass die Leute früher einhängen, nehme ich an, oder?
Wir haben auch das, Sie werden lachen, wir messen auch das.
Und
wir
haben Sie haben das echt gemessen.
20.000, wir haben 20.000 Ansagen gehabt, nach 20.000 haben wir ein Zwischenresümee gezogen und die Mehrheit fand das lustig und positiv. Aber um auf Ihren Punkt zurückzukommen, das ist ja, glaube ich, der gegenwärtige Zeitgeist, dass jede Einzelmeinung, die laut genug geäußert wird, zu der muss man Stellung nehmen. Ich nehme sowas nicht auf die leichte Schulter, aber messen, zählen, wiegen heißt hier die Devise, und da zeigt der Erfolg und vor allem der Anstieg der Markenbekanntheit um 10 Prozentpunkte schon nach der ersten Kampagne, das können Sie normal mit Geld nicht bezahlen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wurden die erfolgreichsten Unternehmerinnen und Unternehmer unserer Zeit eigentlich zu dem, was sie sind? Was sind ihre Erfolgsgeheimnisse? Hören Sie mit uns hinter die Kulissen in Chefgespräch, Deutschlands erstem True Success Podcast. Meine Wirtschaftswoche-Kollegin Varinia Bernau und ich, Konrad Fischer, gewähren Ihnen exklusive Einblicke in Unternehmen und die Menschen dahinter, analysieren faszinierende Lebensläufe und vermitteln wertvolle Karrieretipps. Hören Sie rein. Chefgespräch auf vivo.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Ich habe mir ja im Vorfeld dieses Podcasts noch überlegt, warum Sie Fan von Dieter Bohlen sind. Waren Sie eigentlich als Innsbrucker Teenager Fan von Modern Talking? Würde es ungefähr hinkommen mit dem Alter?
Nee, also ich war kein echter Fan von
dem Sound. Das können Sie zugeben.
Ich würde es zugeben. Ich sage, okay. Sie haben es ja schon gesagt, ich habe ein loses Mundwerk. Ich war kein großer Fan von Modern Talking, von der Musik. Ich war aber ein Fan, als die DSDS begonnen hat, waren meine Kinder relativ klein, das ist ja fast 20 Jahre her. Und wir haben, glaube ich, die ersten 5 oder 6 Jahre keine Sendung versäumt. Ich fand es immer toll, wie er da auftritt. Und die Sendung war einfach, Dieter sucht den Superstar und nicht Deutschland.
Aber vernichtend. Ich meine, er hat ganze Existenzen zerstört. Es war ziemlich unwürdig und teilweise wirklich auch, man muss es schon fast sagen, fast ein bisschen unmenschlich, was er da macht. Fahren Sie das gut?
Nee, der Teil, das kann man ja nicht so gut finden. Jetzt muss man immer auch überlegen, wie viel ist davon quasi scripted reality. Und auf der anderen Seite muss man doch auch sagen, wenn sich jemand so exhibitioniert, der so schlecht singen kann, will er sich möglicherweise sogar
dann hat er Prügel verdient von dem.
Der will sich vielleicht beschimpfen lassen. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, sind so 10 Nummer 1 Hits aus der Sendung hervorgegangen, die der Dieter Bohlen geschrieben hat. Das können auch nicht viele andere Musiker und Jurymitglieder von sich sagen.
Ja, also Deutschland sucht den Supermasochisten wäre dann eigentlich vielleicht der bessere Titel gewesen.
Das dürfen Sie aber eigentlich nicht sagen als Schweizer.
Warum nicht?
Denken Sie doch an Frau Egli.
Das ist richtig. Ich bin jetzt kein direkter Fan von Frau Egli, aber sie hat viele Fans in der Schweiz, das ist richtig.
Richtig, und trotzdem werden, und viele werden sagen, Andrea Berg macht furchtbare Musik und trotzdem sind alle Konzerte ausverkauft.
Das stimmt, hat natürlich jeder Musikgeschmack hat seine Berechtigung. Sie haben mal gesagt, Bohlen sei fleißig und frech wie Freenet. Wie viel Bohlen steckt denn in Vilanek?
Das mit frech würde ich auf jeden Fall sagen und über meinen Fleiß müssen sich andere äußern.
Blauer Porsche, bunte Hosen, Dolce Cabana Gürtel, Rolex, Klartext. Ich glaube, wenn Sie zusammen mit Bohlen durch die Straße laufen würden, Sie würden gar nicht so auseinanderfallen. Wollten Sie schon immer auffallen? War das schon immer ein bisschen Ihr Ziel?
Also die Aufzählung stammt, ist ja ein Zitat, den blauen Porsche, den gab's mal vor vielen Jahren.
Den haben sie verkauft.
Den gibt's schon ganz lange nicht mehr.
Aber die bunten Hosen gibt's.
Die bunten Hosen sind zum Markenzeichen geworden. Ich mag's gern bunt, ich mag's gern grell. Ich glaube nicht, dass ich auffallen will, aber es stört mich nicht, wenn ich auffalle.
Mhm. Ich meine, ich versuche mich jetzt mal ein bisschen in Küchenpsychologie. Ich will doch nochmal erforschen, woher kommt dieses Extrovertierte? Das ist ja auch ein gewisser Geltungsdrang. Mussten Sie in der Schule etwas wettmachen? War der ältere Bruder immer besser, falls es einen älteren Bruder gegeben hat? Gibt es da irgendeinen Auslöser?
Ich glaube nicht. Ich hatte zwei ältere Schwestern.
Aber die waren besser in der Schule?
Gibt es auch eine Vertraulichkeitsvereinbarung darüber.
Okay.
Nee, es war so nicht, wie man das jetzt klischeehaft küchenpsychologisch herleiten würde. Ich hatte aber, also ich war immer so vom Typus her so der Leithammel und habe früh gemerkt, dass wenn man so der Leithammel ist und auch die Leute, viele einem folgen und sagen, wir vertrauen dir und verlassen uns auf dich, dann hat man natürlich auch immer viele Kritiker, ja. Und ich glaube, das hat mich schon geprägt. Und dann ich hatte aber immer schon einen Hang dazu, also schon zu Schulzeiten irgendwie durch, sagen wir mal, die ein oder andere auffällige Kleidung oder vielleicht durch die auffällige Art, auffälliges Fahrrad oder was man halt so hatte.
Was ist ein auffälliges Fahrrad? Das wollen wir jetzt genauer wissen. Sind Sie mit dem Fuchsschwanz in die Schule gefahren am Fahrrad? Oder
also so am Bananensattel eine lange Antenne zu haben und einen Fuchsschwanz obendrauf, das wäre schon mein Stil gewesen. Ja.
Schon Ihr Ding gewesen. Ja. Okay, ich sehe schon. Aber ich meine, wenn man Ihre Biografie liest, hat man das Gefühl, es fängt in der Schule zumindest noch ganz brav an. Ganz brav und katholisch, oder? Sie haben für Jugendrotkreuz Kohle in Rentnerwohnungen geschleppt, haben blinden Omas vorgelesen, dafür gab es dann 10 Schilling pro Stunde, die haben sie in Yps-Hefte investiert. Also für alle, die das nicht kennen, das sind die Hefte, denen so Gimmicks zum Selberbasteln beilagen. Zum Beispiel das Fernrohr, mit dem man um die Ecke gucken konnte. Das war mein absolutes Highlight. Was war eigentlich Ihr Favorit bei Yps?
An das kann ich mich auch erinnern, ja. An das Heft hatte ich auch
gekauft.
Das war also ein Traum plötzlich und man hat geglaubt, dass dieses um die Ecke gucken eröffnet eine Welt, die man sonst gar nicht sehen kann. Das war dann etwas enttäuschend, weil so weit konnte man nicht gucken, aber
nee.
Es war toll, ich habe die immer gekauft und Sie haben recht, so war das damals. Mir hat es immer Spaß gemacht und ich bin ja so klassisch im sogenannten Heiligen Land Tirol, wie die Tiroler das selber nennen, aufgewachsen, 98% Katholiken in der Klasse. In der Schulklasse hatten wir eine Protestantin und eine Mitschülerin, die mosaischem Bekenntnis zugehörig war und der Rest waren Katholiken. Aber so brav war ich damals auch nicht. Ich bin sogar aus dem katholischen Kindergarten verwiesen worden.
Was? Was haben Sie getan?
Ich hab in so einer Kreisaufstellung hat unsere, wir nannten das, bei uns hieß das die Tante, also die, ich weiß nicht, wie man das heute nennt, die Gruppenleiterin oder spricht man die halt mit Vornamen an. Die hat uns irgendwas angeschafft, was ich nicht in Erinnerung habe und habe ihr dann den berühmten Vogel gezeigt. Also Zeigefinger an die Stirn und habe auf sie gezeigt. Und dann hat sie gesagt, Christoph, weißt du, was das bedeutet? Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß das, sie haben einen Vogel, sie spinnen. Und das war mein letzter Satz in diesem Kindergarten.
Und dann gab es einen anderen Kindergarten, wo Sie Asyl gekriegt haben oder kriegten Sie eine Einzelbetreuung?
Ja, nein, ich,
Für schwierige Kinder.
Ich wurde dann in einen anderen, noch katholischeren Kindergarten verbannt.
Das wurde noch härter.
Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich fuhr da dann, man musste dann aber hingefahren werden und meine Eltern, das ging sich irgendwie nicht aus und da bin ich immer mit den Nachbarn mitgefahren und da saß ich dann am Schoß des ältesten Sohnes auf dem Vordersitz. Dass man das legal durfte, ist heute unvorstellbar.
Wir hatten es ja vorher von Yps und Yps war zwar super, irgendwie, man kann sich gar nicht vorstellen, dass das nicht alle super gefunden haben, aber es gibt es nicht mehr. Es gab nochmal so ein Revival und dann, glaube ich, 2017 war dann für immer Schluss. Vielleicht hätten Sie ja den Vertrieb übernehmen müssen von Yps, dann wäre es vielleicht besser gekommen. War es eigentlich immer klar, dass Ihre Karriere etwas mit Verkaufen zu tun haben muss? Gibt es da eine familiäre Vorbelastung? Kommen Sie aus so einer Händlerfamilie?
Oder? Nee, gar nicht. Mein Vater hat Fachbücher geschrieben und war selbstständig. Nee, aber das mochte ich immer gern. Und vielleicht ist die Prägung eher aus der Heimat, ja. Also in Tirol, Tirol lebt ja vom Fremdenverkehr und Leuten was zu verkaufen, das ist dort quasi genetisch, ist man genetisch veranlagt. Ich habe dann als Student, als Reiseleiter gearbeitet. Und da geht es ja auch darum, den Leuten einen schönen Tag zu bereiten oder eine schöne Woche zu bereiten und ihnen Dinge zu verkaufen, da hatte ich immer ein Talent, ich mochte das immer gern. Und das hat sich dann irgendwie fortgesetzt. Und dann bin ich 91, als ich mit dem Studium fertig war und in München war, habe ich mich beworben als Assistent der Geschäftsführung bei Time Life. Also ich habe gedacht, das ist das jetzt mit diesen amerikanischen Zeitschriften. Da hat man sich noch nicht so vorbereitet, ganz genau. Bin dahin marschiert, der Geschäftsführer hat mit mir so eine Case Study, würde man heute sagen, gemacht, eine Dreiviertelstunde. Da ging es auch darum, wie man Leuten was verkaufen kann. Und so bin ich in dieses Direktmarketing- und Abo-Geschäft reingerutscht und habe dort, das ist im Rückblick ein unfassbares Glück, etwas gefunden, was mir 30 Jahre später immer noch viel Freude macht. Und wahrscheinlich macht es mir deshalb Freude, weil es mir irgendwie liegt und ich mich da nicht überwinden muss. Ich kann mich heute noch hinsetzen und über Mailings diskutieren und mit unseren Telefonassistenten, mit den Telefonverkäufern und den Telefonserviceleuten über Skripten philosophieren und wie man was so argumentiert, dass das dem Gegenüber gefällt. Das ist einfach Passion.
Das lieben Ihre Mitarbeiter sicher, wenn der Chef dauernd irgendwelche Skripts korrigiert.
Oder? Das werde ich immer gefragt. Ich glaube, das Dumme ist, wenn Sie wissen, der macht das eh relativ regelmäßig, dann sind Sie irgendwann einmal auch in dem Zwang, das zu tun, weil die sagen, naja, einmal im Halbjahr schaut er sich's eh an. Also der sorgt schon dafür, dass das dann so ist, wie es ihm gefällt. Da machen wir selber nichts mehr. Das ist ein bisschen die Gefahr, wenn Sie als Chef selber kochen.
Ich habe kürzlich einen Podcast gemacht mit Herrn Stoffmehl, das ist der CEO von Vorwerk, das sind die, die den Thermomix verkaufen. Und ich habe ihn dann gefragt, was braucht eigentlich ein guter Verkäufer? Und ein guter Verkäufer, der braucht vor allem eine hohe Frustrationsresistenz, weil man muss ja immer wieder neue Anläufe nehmen, wird ab und zu die Türe vor der Nase zugeknallt. Haben Sie eine hohe Frustrationsresistenz?
Ich weiß nicht, was Frustration ist.
Das haben Sie noch nie erlebt. Niederlagen
natürlich, ja, sehr viele, aber Niederlagen frustrieren nicht. Man muss sich fragen, ob man etwas vorsätzlich verkackt hat oder ob es irgendwie halt passiert ist, trotzdem man die Dinge ordentlich vorbereitet hat und manchmal misslingen halt Dinge oder der Markt meint es anders als man selber. Das würde aber bei mir keine Frustration hervorfügen, sondern nur die Fragestellung, was können wir besser machen?
Ich meine, Sie haben nach weiteren Stationen, zum Beispiel beim Online-Modehandel, der ist dann pleite gegangen nach der Dotcom-Krise, und McKinsey, haben Sie ja bei Freenet als CEO 2009 angeheuert. Ich bleibe nochmal bei dieser Frustrationsresistenz. Der Laden war ja total verschuldet. Viele andere Kandidaten für den Job hatten abgesagt. Sie kannte kein Mensch. Who the heck is Villanek war damals so ein Spruch über Sie. Handelt es sich so um eine Art Himmelfahrtskommando?
Nein, also ich meine, intern kannte man mal, ich war ja quasi beim Vorgänger bei der Debitel, die von der Freenet übernommen wurde. Also ich kannte sowohl einen Großteil der handelnden Personen als auch vor allem viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber in der Tat habe ich damals
auch in den Gesprächen mit dem Aufsichtsrat gesagt, wir müssen schon realistisch sein, dass unser Geschäftsmodell ist ein Arbitrage-Modell. Wir wiederverkaufen das von die Leistungen der Netzbetreiber und wir müssen schrittweise diversifizieren und uns neue Ertragsfelder suchen, weil mit dem Anführungszeichen nur weiterzumachen und zu hoffen, dass das weiterhin so funktioniert, da wird es nicht genügen. Und Sie haben das schon angesprochen, wir waren hochverschuldet. Wir mussten dann, habe nach 6 Wochen das erste Teilunternehmen verkauft. Wir haben, glaube ich, insgesamt 13 Beteiligungen oder Teilunternehmen verkauft, bis wir so weit entschuldet waren, dass wir wieder selber handlungsfähig wurden.
Also kein Wunder, wollte sonst
niemand. Ich weiß gar nicht, also so, ich würde natürlich heute sagen, dass wahnsinnig viele das wollten und der Einzige, der
genau, sie haben den Besten klar, haben sie genommen, ja. Klar, logisch.
Genau,
logisch.
So war das in
Wahrheit.
Sonst,
oder?
Ja,
klar,
ja. Nein, das kann ich nicht, da bin ich der Falsche, das zu beurteilen, weil ich kenne natürlich nicht die Liste der Bewerber oder derer, mit denen man gesprochen hat, aber ich war sehr stolz und glücklich, als man mir die Aufgabe übertragen hat, aber auch sehr demütig, weil klar war, dass eben das nicht so richtig einfach ist. Und ich kam ja aus dem Unternehmen quasi aus der zweiten Reihe und dann nicht nur in Vorstand, sondern in die Top-1-Position. Und da gab es natürlich auch damals Leute, die kritisch waren oder das bezweifelt haben oder gesagt haben, ob er das wohl schafft. Das hat mir die ersten 3 Jahre, hat es mir keine schlaflosen Nächte gebracht, aber viel Respekt vor der Aufgabe. Und im Rückblick ist es, glaube ich, gut gewesen, dass man eben nicht übermütig daran geht, sondern mit der gebührenden Vorsicht.
Ja, Sie haben mal gesagt, Sie seien im ICE durch die CEO-Grundausbildung gerauscht. Das heißt, Sie haben sich ja relativ viel zugetraut. Haben Sie teilweise das Gefühl gehabt, oh, vielleicht habe ich mich sogar überschätzt?
Da habe ich eine etwas andere Einschätzung oder Einstellung. Meine Grundeinstellung war damals, ein Aufsichtsrat hat mich durch mehrere Interviews geschickt. Man hat einen Haufen Referenzen eingeholt. Ich habe mit den damaligen Großaktionären Einzelgespräche geführt. Da sage ich mal, wenn alle der Meinung waren, der kann's, dann glaube ich, geht es nicht um Überschätzen, aber es geht darum zu sagen, man muss diese vor allem schwierige Phase am Anfang so ein bisschen überleben, weil meine Angst war eigentlich nur die, wenn man mich jetzt, sage ich jetzt mal, nicht verlängert nach 2 Jahren, das war ja ein 3-Jahres-Vertrag, und man sagt nach 2 Jahren, das war's, dann ist man natürlich im Grunde für die Restkarriere zerstört, weil da wird. Genau, wird jeder sagen,
ein bisschen verbrannt,
zugetraut, aber das war zu viel. Insofern waren die ersten 3 Jahre bis zur ersten Verlängerung in der Tat schon etwas, wo ich das ein oder andere Mal gehadert habe und gesagt habe, passt's wohl, aber jetzt mal nach 14 Jahren würde ich sagen, die Nagelprobe.
Es hat offenbar gepasst. Was war denn Ihr größter Fehler in dieser CEO-Azubi-Zeit, so in den ersten Wochen, wo Sie 2-3 Mal geschluckt haben und denken, oh Gott, was mache ich jetzt? Gab's das?
Ich weiß nicht, Fehler. Also es sind mir einige Dinge in Erinnerung. Ich hatte mich relativ schnell mit einem der Altvorstände angelegt, wobei wir uns allerdings einig waren, dass das, wie das da, denn der Auslöser, da waren wir uns einig, aber in der Konsequenz hat keiner damit gerechnet, dass das dann zum Ausstieg führt, und er hat sich natürlich gewehrt. Das war dann schon hart. Nach ein paar wenigen Wochen kommt jemand und. Nee, das hat er
auch nicht gemacht.
Aber ich habe gesagt, das geht, die Zusammenarbeit, da gibt es kein Vertrauen mehr. Und er sagt, er ist dann zum Aufsichtsrat marschiert und hat sich bitterlich beschwert über das, was ich alles machen würde. Das war sicher etwas, wo man, wie soll ich sagen, ein bisschen überrascht ist. Dann gab es, und heute kann man darüber mit einiger Lockerheit reden, dann gab es auch einen anonymen Vorwurf, dass ich irgendwelche Vorteile für Dienstleister erarbeitet hätte, von denen ich indirekt profitieren würde. Die Freenet hatte historisch immer wieder, musste so über sich solche Vorwürfe gefallen lassen. Die waren aus meiner Sicht, soweit ich Kenntnis habe, alle unberechtigt. Aber wenn sie in dem Fahrwasser sind, dann setzt einem das schon zu.
Also da ging es um Kickbacks?
Konkret um Kickbacks, aber man hat gesagt, ich hätte meine Dienstleister hier in den ersten Monaten reingebracht, die mir seit langem zugetan waren. Und das läge natürlich dem Verdacht nahe, dass es da irgendwelche Verbindungen gibt.
Das wurde dann ordnungsgemäß, wie man das heute macht, auch untersucht und habe bestätigt bekommen, dass die Vorwürfe und auch oder die Verdächtigungen haltlos sind. Aber das sind natürlich schon Dinge, auf die man tunlichst verzichten würde, wenn man die Chance hätte. Auf der anderen Seite hat das eben dazu geführt, Sie haben ja ausführlich recherchiert, dass ich dann mal gesagt habe, ich habe in den ersten 2-3 Jahren sicherlich einiges erlebt, was viele andere CEOs nur möglicherweise in ihrer gesamten Karriere nicht erlebt. Ich bin da, im Rückblick kann man über die Dinge immer entspannt sprechen. Ja, damals war das schon heftig. Ja.
Ich meine, Ihre Anekdote über den Altvorstand, den Sie dann da in einer Weise rausgedrückt haben oder der sich rausgedrückt gefühlt hat, ist eine gute Steilvorlage für meine nächste Frage. Wie würden Sie denn Ihren Führungsstil beschreiben?
Also mein Prinzip ist, es gibt ein Führungsprinzip, das heißt Lob, und das Gegenteil von Lob ist nicht Sanktion, sondern das Gegenteil ist kein Lob. Ich bin jemand, der den Leuten, ich mag keine Gespräche oder Rücksprachen führen, in denen ich nicht das Gefühl habe, dass ich einen Wertbeitrag leisten kann, weil sonst ist es vertane Zeit für beide Seiten. Ich bin jemand, der seinen Leuten vollumfänglich vertraut und versucht, die Leute zu fordern und zu fördern. Das würde ich sagen, das sind so die Dinge, die mir als erstes einfallen. Und ich glaube, dass die meisten, wenn sie die fragen würden, würden die sagen, der kennt sich leider Gottes in fast allen Themen, ist der so tief drin, dass er sehr ernsthaft mitreden kann. Wenn er es nicht tut, wenn er es nicht kann, dann spricht er nicht mit, sondern lässt sich erstmal informieren. Ich bin jemand, der sehr dominant ist in vielen Gesprächen. Ich wehre mich nicht gegen die Begrifflichkeit, die kommt ja auch immer. Ich würde aber sagen, das gilt vermutlich für fast alle Menschen, die dauerhaft in einer Top-Führungsposition sind. Wenn sie da nicht aus der Perspektive der anderen riesen Ego haben, dann halten sie es vermutlich nicht durch. Ja, auch auf die Gefahr hin, dass jetzt ich alle Klischees treffe und die Leute sagen, das ist wieder einmal ein Gespräch mit dem Vilanek, der bleibt in so einer Tonalität. Ich glaube, mein Grundprinzip, das ist, ich mag nicht so gern um den heißen Brei rumreden und ich bin dann manchmal etwas zu ehrlich und zu direkt und rede nicht gern so. Ich kann es ja alles schön färben und sagen, nein, ich bin kein Riesenego, sondern das Wichtigste ist der gemeinsame Erfolg. Ist es ja auch, aber trotzdem wehre ich mich nicht gegen den Vorwurf, dass ich natürlich dominant bin. Ich glaube, das muss man auch sein. Das erwarten bis zum gewissen Grad die Mitarbeiter auch, dass der CEO von einem Unternehmen nicht wankelmütig ist oder eine feste Überzeugung hat, weil, wie Sie gesagt haben, ich bin angetreten, da ging es dem Unternehmen nicht gut. Und damit die Leute Vertrauen haben in ihre eigene Zukunft und in ihr persönliches, in existenzielles und berufliches Fortkommen, dann glaube ich, ist es schon ganz gut, wenn da vorne jemand steht, der wacker vorangeht und den Mut hat, auch seine Meinung zu sagen und durchzusetzen.
Sie reden nicht um den heißen Brei rum, dann wollen wir mal direkt in den Brei einsteigen. Ich zitiere mal, beim Buzzword New Work kriegen Sie, Zitat, Pickel, Teambuilding ist Gefasel und der Chef darf gerne autokratisch sein. Sie wirken ja manchmal ganz schön 80er oder eben wie Bohlen. Bekommt man so heute noch die besten
Mitarbeiter? Also die Ansammlung, die Sie jetzt gemacht haben, da muss ich jetzt schon ein bisschen vorsichtig werden. Das ist natürlich drei Zitate, die Sie die aneinanderreihen, die so in dem Kontext nicht gefallen sind. Und erlauben Sie mir bitte...
Das ist aus verschiedenen Quellen, das ist natürlich richtig.
Richtig.
Das richtig. Ist richtig.
Und zu verschiedenen Zeitpunkten und in einem verschiedenen Kontext. Also, fangen wir mal hinten an, das ist mir wichtig.
Ich habe mal gesagt... Also der Pickel ist ganz frisch zu New Work.
Aber lass mich mal anfangen mit dem autokratischen Führung.
Okay.
Ich hab das in der Tat gesagt und ich leugne das auch nicht. Und ich wurde dann, kurz danach hatten wir eine Betriebsversammlung und ein Mitarbeiter steht auf und sagt, Christoph, kannst du uns erklären, weil das ist ja schon überraschend. Und dann habe ich gesagt, wenn jemand die Verantwortung für etwas übertragen wird, dann finde ich, dass derjenige oder diejenige diese Verantwortung auch durchsetzen kann und tragen muss. Und ich bin gegen eine Pseudodemokratisierung und mein Bild war, wenn wir alle deutschen Bundesligaspieler fragen würden, wer in der Nationalmannschaft spielt, wäre das ein relativ langwieriger Auswahlprozess.
Über die Aufstellung der der Nationalmannschaft zum Anpfiff entscheidet der Bundestrainer, dass er mit möglichst allen gesprochen hat, dass er möglichst eine Entscheidung trifft über den Einzelnen, die der Einzelne versteht und mit dem er leben kann. Das ist die Managementaufgabe. Aber am Schluss entscheidet er allein oder sie allein. Und so ist es gemeint. Und ich habe gesagt, wenn ein Kunde bei uns anruft, ein Mitarbeiter am Telefon ist im Kundenservice, dann entscheidet der oder diejenige auch allein und fragt nicht fünf andere, was würdet ihr denn machen? Das ist der Punkt mit autokratischer Führung.
Autokratisch. Also jetzt kommen wir zum Gefasel. Teambuilding ist Gefasel.
Ich glaube, ein Team lebt nicht davon, dass man irgendwie gemeinsam kocht oder gemeinsam Musik macht oder gemeinsam wandert. Das kann man alles tun. Die Voraussetzung für ein Team ist...
Da würden Ihnen so viele Leute widersprechen, ja, weil permanent Teambuilding-Events stattfinden. Richtig. Und die Leute finden es total toll.
Wir machen das auch. Ich finde es auch toll.
Ja,
aber,
sehen Sie.
Aber die Heilung, die Voraussetzung für ein Team ist nicht, dass man gemeinsam kocht. Die Voraussetzung für ein erfolgreiches und ein Team, wo sich alle wohlfühlen, ist, dass man gemeinsame Werte hat, dass man gemeinsame Ziele identifiziert hat, in denen sich alle wohlfühlen, dass es Leitplanken gibt für das Zusammensein. Das ist die Voraussetzung für ein Team. Und dann brauche ich kein Building mehr und kein Kochen mehr, weil wir haben auch gemeinsam gekocht. Und ich sage Ihnen, bei uns, es hat hervorragend funktioniert. Es war ein großartiger Abend. Wir haben mit dem Führungsteam schon gemeinsam einen Song komponiert und aufgenommen. Wir haben mehrere Videos gedreht. Wir haben gekocht. Wir haben gewandert. Wir sind Radl gefahren. Wir haben alles das gemacht. Aber die Voraussetzung, dass das ein schönes Erlebnis ist, ist das, was ich vorher gesagt habe. Und es kommt nicht hinterher. So, und was war der erste? WeWork oder New Work?
Genau, der letzte Punkt ist New. WeWork ist auch gut, ja, das ist eine Firma. Aber New Work, davon kriegen Sie Pickel, war Ihr Zitat.
Ja, weil das wird ja auch so als Allheilmittel. Jetzt arbeiten wir alle mobil und zu Hause und dann ist es die große Freiheit. Bei uns im Unternehmen ist es selbstverständlich, dass wir die Leute mobil arbeiten, dass sie im Homeoffice arbeiten, dass wir flexible Arbeitszeiten haben, Teilzeitmodelle. Wir haben ein Unternehmen, das arbeitet nur 4 Tage die Woche. Also diese ganzen Modelle, die jetzt plötzlich gehypt werden von 1-2 Firmen, die sich damit versuchen zu profilieren, die haben wir, und das sage ich mit dem absoluten Brustton der Überzeugung, haben wir schon seit vielen Jahren als Selbstverständlichkeit. Ich mag diese Übersteigerung nicht. Und ich habe auch in dem Zusammenhang gesagt, ich bin trotzdem ein großer Anhänger von Präsenzkultur. Und lassen Sie mich auch da ein kleines Beispiel nennen. Ich suche gerade eine Führungskraft, habe mir ganz eine Reihe von Leuten angeguckt und habe jemanden hierhin eingeladen, nach drei Videokonferenzen, und war super überzeugt und haben mir gedacht, mein Gott, das wird eigentlich quasi nur mehr so ein Abschlussgespräch, und habe festgestellt in dem direkten Gespräch live vor Ort, dass das ganz anders war. Und wir haben festgestellt, dass wir nicht so zusammenpassen, wie wir es vorher gedacht haben. Also ich bin ein großer Fan davon und überzeugt davon, dass Menschen einander begegnen müssen, riechen müssen, sich sehen müssen, sich spüren müssen, wissen, wie der andere Abstand hält oder nicht hält, um festzustellen, ob sie später gut zusammenarbeiten, ob sie die Werte und die Leitplanken verbinden, die sie dann zum Team machen. Und das funktioniert nicht mit Teams, Zoom, Starleaf und wie sie alle heißen.
Ja, davon kann ich auch ein Lied singen. Die physische Begegnung produziert meistens kreativere Lösungen. Aber ich muss mal zurück zu Ihrer Behauptung, bei Freenet hat man alles schon seit Jahren gemacht. Sie würden sich natürlich als Avantgardist sehen, oder? Der die Zukunft schon vorher gedacht hat.
Nein, ich würde mich nicht als Avantgardist sehen, sondern lediglich als Pragmatiker und jemanden, der total in der Gegenwart lebt. Und ich muss Rahmenbedingungen schaffen für alle Arten von Mitarbeitern. Ich kann nicht Diversität predigen und dann eine Männerkultur hier etablieren. Ich kann nicht sagen, bei uns ist das völlig okay, wir bilden ein System, wo Frauen, die schwanger werden und in die Kinderpause gehen, dass sie danach Integrationsprobleme haben. Wir haben zum Beispiel schon seit 10 Jahren ein Mentoring-System, wo wir die Frauen, die dann, oder auch Männer, die in Mutterschutz oder in diesen Kinderschaftsurlaub gehen, die da begleitet werden, die behalten typischerweise weiter ihre Zugänge, sodass wir integrieren die in die Kommunikation. Ich kann ja nicht von den Leuten erwarten, dass sie über die Gebühr sich einsetzen für ein Unternehmen, wenn ich ihnen nicht da Rahmenbedingungen gebe, die ihr Leben möglich machen, ja.
Aber Sie würden jetzt nicht sagen, dass diese Welle New Work, Diversity, all diese Forderungen, dass die in Ihrem Unternehmen etwas ausgelöst hätten oder eine weitere Dynamik ausgelöst haben. Sie gucken sich das cool an und sagen, haben wir doch alles.
Ich glaube, wir haben vieles. Wir sind bei weitem nicht da, wo wir sein wollen, weil wir an verschiedensten Stellen an Grenzen stoßen, die wir überwinden müssen. Es ist schwierig, allen alles recht zu machen. Und es hat also diese Phase und die Betonung von Diversity und ESG im weiteren Sinne hat natürlich bei mir persönlich auch viele Dinge in der Einschätzung dramatisch verändert. Also hundertprozentig. Ich bin da auch dankbar dafür. Trotzdem werde ich nicht alles übernehmen. Ja, ich hab irgendwann mal gesagt, ich finde den Aufwand, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sagen, nicht so groß. Deshalb brauchen wir keine Doppelpunkte und Sternchen. Und da gab es natürlich Kritik und gibt es natürlich Leute, die gesagt haben, das ist 80er Jahre. Es gab aber auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gesagt haben, Gott sei Dank, wir fühlen uns damit wohl und wir fühlen uns gewertschätzt, wenn wir das Doppelwording nehmen und nicht diese Gender-Apostrophierungen.
Okay. Ich meine, wenn ich Ihnen so zuhöre, sind Sie ja von Ihrem Leistungsausweis, sind Sie ja ziemlich überzeugt. Und wenn ich mir Ihren Aktienkurs anschaue, hat sich der während Ihrer Regierungszeit tatsächlich verfünffacht. Aber seit 2015 passiert eigentlich nicht mehr viel, außer einer zugegebenermaßen guten Dividendenrendite. Die Notierung verharrt so bei plus, minus 20 Euro, jetzt sind wir bei 24. Also offenbar steckt aus Sicht des Marktes keine Fantasie mehr in Ihrer Firma.
Ich würde sagen, da haben Sie recht, bis ungefähr vor einem Jahr. Wir haben vor 6 Jahren relativ massiv investiert in IPTV-Lösungen, eine IPTV-Lösung, die als Produkt WaipuTV heißt. Da haben wir insgesamt 75 Millionen Euro investiert und der erste positive Return mit einem operativen positiven Ergebnis war jetzt in 21. Da sind wir sicherlich dafür ein bisschen bestraft worden. Jetzt schreiben die ersten Analysten, dass sie dieses Geschäft für sehr positiv halten und sie sehen die Früchte. Das hat auch in den letzten 8 Monaten dazu geführt, dass der Kurs nochmal deutlich von unter 20 auf jetzt 24, in der Spitze knapp 26 Euro gestiegen ist. Insofern glaube ich, das war einfach, wir mussten einmal so ein bisschen durch eine Delle durch und jetzt ist die Glaubwürdigkeit und wir haben im November 2021 ein Capital Markets Day gemacht und nach vielen Jahren wieder mal eine 5-Jahres-Prognose abgegeben und gesagt, wir werden unser Ergebnis in den nächsten 5 Jahren auf heute, im letzten Jahr waren es knapp 440 Millionen, auf über 520 Millionen steigern. Und das wirkt sich dann schon aus. Aber wir müssen uns das Vertrauen, dass wir wachsen können, erarbeiten, weil wir lange nicht gewachsen sind.
Also, aber ein Hockeystick in der Kursentwicklung, der sieht anders aus. Ich will nochmal schnell zum Kerngeschäft, bevor wir nochmal zum TV kommen. Ist das nicht ein absurdes Geschäft, aus undurchsichtigen Tarifen von Telekom, Vodafone und Telefonica neue undurchsichtige Angebote zu basteln und zu hoffen, der Kunde liest das Kleingedruckte nicht?
Das ist kein Zitat von mir und das ist Ihre Sicht der Dinge.
Das ist mein Zitat.
Richtig. ich glaube nicht. Also wir geben dem Kunden heute die Gelegenheit, wenn er zu uns kommt, zu sagen, du kannst alle 3 und in nächster Zukunft vermutlich alle 4 Netze bei uns erwerben. Und wir machen typischerweise ein günstigeres Angebot als, wie wir das nennen, das Original. Ich glaube nicht, dass wir in Zeiten leben, wo heute noch die Tarife undurchsichtig sind und das im Kleingedruckten Boshaftigkeiten stehen. Nur wenn Sie heute einen Magenta-Tarif von der Deutschen Telekom nehmen und den kaufen Sie in einem unserer Vertriebsstellen, egal ob online oder offline, dann sparen Sie ungefähr 10%. Offensichtlich finden viele, dass das ein gutes Argument ist, und viele andere sagen, na logisch, wenn ich in einen Vodafone, Telefonica oder Telekom-Shop gehe, dann verkaufen wir die das, was die haben. Wenn ich aber wohin gehe und sage, ich möchte aber mal objektiv beraten werden, ob was zu meinen Lebensgewohnheiten passt und ob für mich diese Netzqualität wirklich ein entscheidendes Kriterium ist, dann kommen die zu uns und wir erzählen ihnen das und wir können ihnen halt dann vermutlich einen objektiveren Rat geben.
Das ist jetzt sehr nett formuliert, Herr Wilanek, aber da müssen wir ein bisschen konkreter werden. Ich habe ja meine Telekom-Leute gefragt und die haben mir zum Beispiel das Produkt Green, haben die mir ein bisschen auseinandergenommen, ihre Green-Verträge, die offensiv verkauft werden. Die kosten zwar, wenn wir richtig gerechnet haben, nur 50% des schnellen Tarifs, bieten aber nur 10% der Datengeschwindigkeit. Ich meine, wem verkaufen Sie sowas? Blinden Rentnern? Oder für wen ist sowas ein gutes Produkt?
Die beinhaltete Datengeschwindigkeit ist dort LTE mit 50 Gigabit per Second. Sie brauchen auf einem iPhone oder einem Android-Phone, um auf Vollbildschirm ein HD-Bild zu gucken, brauchen Sie 650K. Also bei 50 Mbit haben Sie, könnten Sie parallel auf Ihrem Handy 20 HD-Sender sehen. Insofern weiß ich nicht, was jemand hat davon, wenn er eine Gigabyte-Geschwindigkeit hat, weil das kann ihr iPhone gar nicht bearbeiten. Das ist genau der Unterschied. Die einen sagen, bei uns kriegst du 300 Mbit per Second oder 1 Gigabit per Second, aber dein Gerät übrigens kann überhaupt nicht mehr verarbeiten und ein HD-Bild braucht nur 650. Wir sagen, das ist günstiger und es ist günstiger unter anderem, weil wir eine etwas schmalere Bandbreite dir geben, aber die reicht mehr als genug für das, was du brauchst.
Aber so ganz heilig können sie nicht sein und ihre Konkurrenten auch nicht. Es muss doch viele Exzesse gegeben haben, weil der Verbraucherschutz wurde ja per Gesetz vor wenigen Monaten massiv verschärft. Das kommt ja nicht von nichts, oder?
Naja, wir sind als ganze Industrie, leiden wir natürlich darunter, dass es immer wieder Fehlentwicklungen gibt und Leute sich über den Tisch gezogen fühlen und vermutlich auch im einen oder anderen Fall wurden, will ich gar nicht leugnen. Auf der anderen Seite gibt es in Deutschland 130 Millionen SIM-Karten, dass da mehrere Tausend jedes Jahr zu Recht das Gefühl haben, dass sie vielleicht falsch beraten wurden. Das ist so. Daran müssen wir jeden Tag arbeiten, dass es nicht so ist. Wir haben ein Monitoring-System heute, zum Beispiel über jeden unserer Verkäufer. Wir tracken legal anonymisiert das Verhalten der gewonnenen Kunden. Und wenn wir sehen, dass da irgendwie die Reklamationsquote zum Beispiel in einem Shop oder in bestimmten Rahmenbedingungen zu hoch ist, dann gehen wir dagegen vor, zunächst durch Schulung. Und wenn wir sehen, das ist nicht fahrlässig, sondern mit Vorsatz, dann muss er gehen. Das ist so. Ja, da gibt es auch kein Drumherumreden. Mir ist es trotzdem wichtig, und da spreche ich für die ganze Industrie, auch wenn dann veröffentlicht wird, dass die BNetzA so und so viele 1000 Fälle im Jahr da anprangert und verfolgt, muss man dann auch wissen, dass jeder Deutsche mindestens eine SIM-Karte hat, im Schnitt 1,5. Da sind dann die Fehlerquoten, jeder ist zu viel, aber die sind im Verhältnis akzeptabel.
Gut, so Exzesse sind ja meistens auch ein Zeichen dafür, für brutalen Wettbewerb, vielleicht auch einen gesättigten Markt, das ist ein Verdrängungswettbewerb. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Das Wachstum, das haben Sie bereits erwähnt, soll ja bei Ihnen unter anderem mit Waipu.tv kommen, also einem linearen Fernsehangebot, offiziell Ihr Lieblingsprodukt, haben Sie mal gesagt. Aber die Rechnung ging bislang nicht auf. Ist das Anti-Netflix dann vielleicht doch ein Flop, weil es auch 80er ist?
Nee, es ist ja nicht Anti-Netflix, es ist ja das, was die Amerikaner Cord-Cutting nennen, sondern also wir liefern die Zugangsalternative zu Satellit oder zu Kabel. Die Nicht umsonst hat dieser von Ihnen genannte Verbraucherschutz und die Lobby dafür gesorgt, dass das sogenannte Nebenkostenprivileg fürs Kabel fällt, weil vielen Leuten in Deutschland nicht bewusst ist, dass sie für das Kabelfernsehen mindestens 8 Euro im Monat zahlen. Meistens, wenn sie eine Set-Top-Box haben, sogar 25. Und unser Produkt mit mehr Leistungsfähigkeit und mehr Feature-Sets, insgesamt heute 160 Kanäle in HD, kostet nur die Hälfte davon.
Aber trotzdem linear. Wer will noch lineares Fernsehen heute?
In dem Produkt ist nicht nur Linearität drinnen, sondern sind diverse On-Demand-Programmangebote drinnen, weit über 50.000 Spielfilme. Ich muss Sie leider korrigieren, der durchschnittliche Seherzeit in Deutschland liegt immer nur bei 219 Minuten Fernsehen am Tag. Und da ist Netflix und On Demand nicht dabei. Also 3,5 Stunden am Tag beschäftigen sich die Deutschen mit linearem Fernsehen. Ich glaube, das ist auch auf die Dauer noch ein sehr, sehr attraktiver Markt.
Jetzt muss ich aber wieder Ihr Vorbild Dieter Bohlen zitieren. Der hat sich nämlich Ihr TV-Angebot angeschaut und sein Kommentar lautete O-Ton, Schei, Pünktchen, Pünktchen. Hat er recht?
Das ist, erstens kenne ich das Zitat nicht und ich weiß, dass er...
Das haben Sie erzählt.
Ja,
Bei Ihnen im Büro.
Er hat es auf eine gewisse Funktionalität bezogen, dass er das nicht gut findet. Waipu.tv nutzt er intensiv und ist total begeistert, weil er sagt, die Aufnahmefunktion, die Restart-Geschichten, das ganze Handling ist so viel einfacher als das, was er bis jetzt hatte. Und er hat es auch am Handy und am Tablet und mit seinen Kindern, wenn er unterwegs ist, nutzen die das auch. Vielleicht ist er, ja, hat so gestartet, aber sehen Sie, das macht ihn eben aus. Dann gebe ich ihm das richtige Produkt in die Hand, er prüft es in aller Ruhe und sagt, oh, wow, das ist richtig geil, das macht Spaß.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien, genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.
Ich sehe schon, Bohlen wird bei Ihnen ewig angestellt bleiben als Produktetester. Wäre es für Sie oder wäre es nicht eine bessere Lösung gewesen, so wie es Ihr Konkurrent Ralf Dommermuth von United Internet und 1x1 macht, in ein eigenes Netz zu investieren? Oder war Freenet für sowas einfach zu klein?
Nee, es gibt regulatorische Rahmenbedingungen, die uns das schlicht und ergreifend verboten hätten. Und deshalb war das für uns nicht eine ernsthafte Alternative.
Und hat Dommermuth das richtig gemacht?
Das wird sich wahrscheinlich erst in einigen Jahren zeigen. Wir finden es toll, dass er den Mut hatte und wir freuen uns, dass wir ihm mit unserem Servicevertrag, den wir jetzt gerade mit ihm abgeschlossen haben, auch dabei helfen, das Netz auf Top-Qualität zu halten. Und wir freuen uns natürlich, dass er auch geäußert hat, dass er schon darauf abzielt, dass wir auch sein Netz wiederverkaufen wie die anderen drei.
Aber Sie glauben nicht, dass er sich übernommen hat, da in dieses 5G-Rennen mit Telekom und Vodafone etc. einzusteigen?
Ich glaube, dass es in Deutschland nicht so schrecklich viele Unternehmer gibt, die wie er immer wieder einen visionären Blick hatten und trotz aller Unkenrufe und aller Zweifel am Anfang mancher Aktivität hinten raus Bombenmarktanteile gewonnen hat und den Großen die ein oder andere Furcht eingeflößt hat. Also ich bin fest davon überzeugt, dass er sich das so gut überlegt hat und im Detail kennt, dass der wird am Schluss da als sehr erfolgreiches wieder einmal beweisen, dass er einer der besten Unternehmer in Deutschland ist.
Die Ellbogen werden ja aber schon ein bisschen ausgefahren, oder? Telefonica hat Ihnen, glaube ich, verboten, die Verträge von Dommermuth zu verkaufen. Hat sich das inzwischen gelöst oder wie sieht das aus?
Nee, da gibt es in der Tat, sage jetzt mal juristisch, unterschiedliche Auffassungen, was man da machen kann. Nachdem das Netz ja erst im Entstehen ist, ist es nichts, was mich heute nervös macht, weil das nicht kurzfristig geklärt werden muss. Ich denke, wenn das Netz einigermaßen etabliert ist und attraktiv ist, dort rein zu verkaufen, werden wir das geklärt haben.
Gibt es eigentlich keine Fantasie zwischen Ihnen und Dommermuth? Ich meine, Sie wollen seine Verträge verkaufen, Sie haben mit Ihrer Tochter Media Broadcast, sollen diese japanischen Rakuten 5G-Antennen gewartet werden? Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, gleich zusammenzugehen?
Es gibt ja eine Historie.
Nicht möglich.
Es gibt ja eine Historie, dass.
Es gab ja schon mal
richtig,
was, oder?
Ja, Ralf Dommermuth war zu dem Zeitpunkt, als ich angetreten bin, war er zusammen mit Rilli 25% Eigentümer übrigens. Bevor ich CEO wurde, bin ich ja nach Montabaur gefahren, um mich bei ihm vorzustellen. Und seither kennen wir uns auch. Und ich würde sagen, wir haben ein gutes, sehr gutes Verhältnis und sprechen regelmäßig miteinander. Aber über die Gesamtfantasien, da müssten Sie den Ralf Dommermuth fragen, nicht mich. Ich bin da an der Stelle nur Manager.
Aber Sie könnten sich nichts vorstellen, irgendein zusammengehen oder sowas. Ist das so absurd?
Das ist eine gut gestellte Frage, auf die ich nicht antworte.
Okay, gut, das sagt ja schon einiges. Nochmal zum großen Thema 5G zurück. Ist das für die deutschen Kunden eigentlich schon eine Riesensache? Ist das schon so aktiv nachgefragt? Oh, funktioniert das 5G? Brauchen die Leute das eigentlich schon? Oder ist es noch ein bisschen Zukunftsmusik, die Anwendung?
Naja, ich hatte ja vorher erklärt, wie viel Sie als Kunde wirklich brauchen. Und da, also theoretisch können Sie das, also selbst Netflix schauen, könnte man theoretisch mit 3G-Netz wurde aber abgeschaltet. Ich meine, der größte Effekt bei 5G ist eigentlich, dass man die Frequenzbänder deutlich effizienter nutzt als mit der alten Technologie. Dass die Antennentechnologie rückwärtskompatibel ist und man deshalb deutlich effizienter und schneller Netz bauen kann. Gibt ein paar Probleme in der Inhouse-Coverage bei den hohen Frequenzen. Aber aus Endverbrauchersicht, also normaler Bürger, der telefoniert, ein bisschen was runterlädt, sich mal Musik anhört oder ähnliches, für den braucht man kein 5G und deshalb ist es keine breite Massennachfrage heute. Aber
für die Industrie wichtig,
für die
vielleicht
Industrie
mal fürs autonome
wichtig.
Fahren. Autonomes Fahren.
Ja, beim autonomen Fahren, da widerspreche ich immer. Ich möchte nicht, dass autonomes Fahren von der Netzverfügbarkeit abhängt, weil das wäre tragisch, wenn dann neben der Autobahn aus Versehen irgendein Bauer mal ein Kabel durchreißt. Das kann ja mal passieren, weil die liegen nicht so tief.
Ja, autonom im Funkloch, das kommt auch schlecht.
Ja, und wenn die 30.000 Autos, die da gerade langfahren, plötzlich am mittleren Ring in München stehen, weil einer aus Versehen da das falsche Kabel abgetrennt hat, das fände ich ein bisschen eigenartig. Aber der Endkonsument wird davon profitieren, dass sie zum Beispiel, also wenn alle Fahrzeuge vernetzt sind, dann kann ich Ampelsteuerung und Verkehrssteuerung extrem optimieren. Wenn ich dazu mir vorstelle, dass auch noch die Fahrradfahrer und die Fußgänger typischerweise auch in der Mehrheit ein Gerät dabei haben und ich plötzlich Verkehrsströme dramatisch besser steuern kann, die U-Bahn-Frequenz zu oder abnimmt mit dem Bedarf, die Ampelschaltungen abhängig gemacht werden von dem, ob da jemand kommt oder nicht. Also da gibt es schon Mehrwertdienste, die für uns alle dann einen Riesenfortschritt bedeuten werden.
Jetzt lässt ja die Abdeckung mit 5G in Deutschland noch zu wünschen übrig. Und die Geschwindigkeit ist auch tiefer als zum Beispiel bei 5G in der Schweiz. Offenbar gibt es so eine Luxusversion und eine Standardversion. Woher kommt eigentlich dieser Rückstand in Deutschland, diese technische?
Ja, die Schwierigkeit in Deutschland ist ja nicht so sehr die Technik, die Antenne ist typischerweise nicht das Problem, sondern der Antennenstandort, weil sie müssen Genehmigungsverfahren durchlaufen und die sind in Deutschland sehr aufwendig. Da haben sie in der Schweiz ein aufgeklärtes Volk, wobei Sie wissen als Schweizer, dass die Schweizer ja gegen die höhere Strahlenbelastung den Ausbau gebremst haben mit 5G-Antennen.
So ist es, ja.
Und das zweite Phänomen ist, sie haben halt in Deutschland, sie müssen an jede Antenne mit Glasfaser ran. Und wenn das Glasfasernetz unterentwickelt ist, dann tun sie sich schwer, die Antennen anzuschließen. Also am Schluss haben sie schnelle Technik am Dach, aber der Abtransport am Boden funktioniert nicht.
Da kommt einfach nichts. Die Schweiz, die kennen Sie ja historisch aus Ihrer Geschichte schon nicht so schlecht. Sie hatten mal 25% am dortigen Telekom-Anbieter Sunrise gekauft mit Freenet. Sie blockierten dann den Kauf von Kabelanbieter OPC und stattdessen wurde am Ende Sunrise von Liberty Global gekauft und Freenet machte 450 Millionen Euro Cash. Das war aber eigentlich nicht das Ergebnis einer Strategie, sondern sie hatten einfach nur Glück, oder? Reines Schwein.
Ja.
Würde man sagen.
Genau, also wenn, so, wenn Sie das jetzt möchten, dann. Deshalb habe ich,
das muss ich so hören. Das muss ich so hören.
Genau, deshalb
weil
habe ich mich,
alle möglichen Leute irgendwelche Visionen. Lang,
nein, die beste Strategie wird natürlich hinterhergeschrieben. Also,
hey, logisch, klar.
Es war nicht beabsichtigt, das Ganze, aber ich sag mal, das war eine anstrengende Zeit, als das Management kam und sagt, sie wollen das tun. Und dann kommt man als Großaktionär und sagt, ich will das aber nicht. Und dann verkündet das Management inklusive dem Verwaltungsratspräsidenten in aller Öffentlichkeit, sie machen den Deal, obwohl wir dagegen sind. Und das waren sechs Monate in Summe, die schon brutal waren, weil die Anfeindungen und auch die juristischen Fäden, die da dahinter steckten, die auch gegen mich als Person gegangen sind, die waren heftig.
Was haben die denn alles probiert? Jetzt wollen wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was haben die alles probiert, die Schweizer, gegen Sie?
Naja, da sind sie dann in den üblichen juristischen Dingen, wo sie sagen, kann es möglicherweise sein, dass er Insiderwissen über den Deal dazu verwendet hat, die Gegner aufzumunitionieren? Hat er aus dem Verwaltungsratssitzung Dinge in die Öffentlichkeit gebracht, die dem Verschwiegenheitsgebot unterworfen sind? Ist er als Großaktionär, obwohl er im Verwaltungsrat sitzt und dann dagegen Opposition macht, erfüllt er da nicht den Tatbestand, dass er den Schaden an der Gesellschaft auflöst? Also da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die man juristisch versucht hat zu tun. Ganz offensichtlich sind sie alle ins Leere gelaufen. Und ich meine, am Schluss war es so, dass wir diesen Deal abgelehnt haben. Die Liberty Global war einigermaßen verblüfft, dass das uns gelungen ist, da eine Zweidrittelmehrheit dagegen aufzustellen. Ich hatte auch mit denen Kontakt und als der Deal dann durch war, haben die gesagt, wir würden aber irgendwie, ich konnte irgendwie indirekt hören, dass sie doch ein Interesse haben. Und ein paar Monate später kam der Anruf und sagt, wenn wir euch das und das für die Aktien bieten würden, würdet ihr das unterstützen? Und ich würde mal sagen, für unseren Aktionär war das ein Bombengeschäft. Ja.
Ja, absolut. Aber warum sie ursprünglich in die Schweiz gegangen sind, hat kein Mensch begriffen.
Das ist richtig.
Es war eigentlich ein sinnloses Investment, das sich im Nachhinein toll entwickelt hat.
Es gab damals im Ursprung schon eine sehr klare und durchaus strategische Idee, warum wir es getan haben, die wir aber nie öffentlich gemacht haben, weil sie uns möglicherweise zu dem damaligen Zeitpunkt eher geschadet hätte als geholfen.
Jetzt dürfen Sie es erzählen.
Nee, ich würde es immer noch nicht so gerne erzählen. Aber es gab...
Nee, immer noch nicht?
Nee, weil das ist ja... Also jetzt haben wir gerade darüber geredet, über die Verschwiegenheit von Aufsichtsrat- oder Verwaltungsratsentscheidungen. Also es gab ein strategisches... Es gab damals eine Überlegung...
Also Sie hatten einen Plan, wollen Sie mir sagen. Es gab tatsächlich einen Plan.
Es gab einen Master-Fallback-Plan für bestimmte Rahmenbedingungen in unserem Kerngeschäft, wo wir gesagt haben, wir hedgen bestimmte Risiken im Kerngeschäft. Die Risiken haben sich nicht materialisiert und so wurde das relativ schnell zu einer reinen Finanzbeteiligung. Und dass man mit einer Finanzbeteiligung dann in 4 Jahren so einen Return macht, das ist extrem erfreulich.
Das stimmt. Wie gesagt, Glück. Aber Ihre Glückssträhne hält ja nicht ewig, wie wir sehen. Zum Beispiel sehen wir das am Beispiel Seaconomy. Da sind Sie im Sommer 2018 eingestiegen mit 9%. Das ist die Muttergesellschaft von Saturn und Mediamarkt, wo in beinahe jeder Filiale Freenet-Verkäufer stehen. Seither hat sich der Kurs halbiert. Das war jetzt ein Fehler, oder nicht?
Nein, weil ein Fehler ist es ja erst dann, wenn man die Aktien verkauft. Und dann,
das stimmt.
Ich glaube, mit
Frage ein bisschen ist, wie lange Geduld, sie da unten sind.
Ich glaube, mit ein bisschen Geduld werden wir da einen guten Return schaffen. Dass das ein Transformationscase ist, das war uns zum Zeitpunkt unseres Einstiegs absolut klar, weil wir in Deutschland in jedem Markt in der Tat seit 1992 vertreten sind. Insofern glaube ich, wir gehören schon zu denen, die das Geschäft sehr gut kennen und wahrscheinlich auch verstehen.
Das dauert jetzt aber schon lange, diese Transformation.
Ja.
Da ist jetzt nicht so viel passiert.
Ich glaube schon, dass da viel passiert ist, aber es ist halt langwierig. Also mal sachlich, wir haben dem Team ist es insgesamt gelungen, den Streit mit der Alteigentümerfamilie beizulegen und das ist schon mal ein Riesenschritt, der beruhigt. Wir haben jetzt ein Top-Management-Team drauf, das jetzt auch noch weiter verstärkt wird, wo man sieht, dass mit dem Carsten Wildberger ein CEO da ist, der unwahrscheinlich konsequent und nachhaltig die Dinge aufarbeitet und in Ordnung bringt. Da kommen jetzt eine Reihe von guten Leuten noch weiterhin an Bord. Hätte ich mir das alles gewünscht, dass das schneller geht? Natürlich. Aber man muss auch realistisch sein, mitten in die, sagen wir mal, Umbauphase und Schwierigkeitsphase hinein kam dann noch Covid-Krise, Lockdown. Da kommen Probleme bis hin dazu, dass man Beteiligung in Russland hatte, die man Gott sei Dank früh genug mehrheitsverkauft hat. Also da ist sehr, sehr viel zu tun, aber es ist und bleibt der größte Retailer für Elektronikwaren am Kontinent und deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass das wieder in Ordnung kommt.
Aber mit der Beteiligung kämpfen Sie ja mit erheblichen Interessenkonflikten. Das können Sie ja nicht negieren.
Nein.
Ich meine, einerseits sind Sie Aktionär, andererseits sind Sie so eine Art Shop-in-Shop-Kunde. Seconomy kann Sie ja gar nicht rausschmeißen, oder? Selbst wenn Sie jetzt wenn Freenet ein schlechtes Angebot wäre, kann Seconomy Sie ja nicht aus den Läden schmeißen, weil Sie gleichzeitig Aktionär sind. Das nenne ich mal einen harten Interessenkonflikt.
Also wir hätten ja in dem Fall keinen, sondern wenn, dann das Management. Und da kann ich Sie beruhigen. Da gibt es eine ganz harte Trennung. Und sind in regelmäßigen Gesprächen über das Tagesgeschäft. Und das macht ein Vorstandskollege von mir. Und da trennen wir die Dinge. Sicherlich ist die Tatsache, dass wir dort eine Beteiligung haben, zeigt umgekehrt ja auch den Leuten und den Mitarbeitern dort, dass wir ein massives Interesse daran haben, gemeinsam hervorragendes Geschäft zu machen, weil wenn die Economy erfolgreich ist, profitieren wir davon und umgekehrt fühlen wir natürlich eine Verpflichtung, dass die Economy die besten Angebote und den besten Zugang zu geben, damit die erfolgreich sind. Also ich sehe das eher positiv als so wie Sie es konstruieren, negativ.
Gut, das müssen Sie jetzt sagen. Ich meine, manche Branchenkenner, der behauptet ja, nach 13 Jahren bei Freenet würden Sie sich ziemlich langweilen. 2023 läuft Ihr Vertrag aus. Warum haben Sie nicht eigentlich den CEO-Job bei Seconomy gleich selber übernommen?
Also erstens übernimmt man so einen Job ja nicht, sondern
man wird gefragt.
Da wird man gefragt.
Okay, Sie wurden nicht gefragt. Okay. Aber was anderes? Würde Sie denn was anderes reizen? Sie haben mal gesagt, so was Neues könnten Sie sich schon noch vorstellen.
Ja, aber ich glaube, also jeder, der das nicht zugeben würde, dass er sagt oder sie sagt, naja, ich könnte mir auch noch mal nach all den Jahren was anderes vorstellen, glaube ich, der ist nicht aufrichtig. Ich habe, das Schöne ist bei mir, ich habe eine Riesenfreude an dem, was ich hier tue. Wir haben, und Sie haben das ja in unserem Gespräch schon mehrfach versucht, mich auch zu provozieren, aufgezeigt, dass es immer wieder Turbulenzen gibt, Dinge, die auch vielleicht nicht auf ersten Blick gut laufen, die ein bisschen brauchen. Ich bin ultra optimistisch, dass unser Waipu.tv in den nächsten Jahren extrem wachsen wird und uns viel Freude bringt. Wir betreiben jetzt sechs eigene Radiosender auf DAB. Das sind Dinge, die mir persönlich viel Freude machen, weil diese Beteiligungen, die manage ich auch direkt und selber. Da kann ich diese, wie soll ich sagen, Kreativität und Neugierde einbringen, die sicherlich nach insgesamt 18 Jahren in dem Unternehmen hier fürs Kerngeschäft nicht mehr in der Intensität existieren. Ich kümmere mich aber immer noch jetzt wieder um Marketing und Vertrieb selber. Wir haben im letzten Jahr zwischen den Vorständen ein bisschen die Aufgaben rotiert. Also bin weit davon entfernt, dass mir langweilig ist.
Okay, aber nochmal, der Vertrag endet 2023. 2024 ist Herr Wilanek noch CEO von Freenet oder was anderes?
Also ich hätte gute Lust, auch 24, 25 und so weiter CEO bei Freenet zu sein.
Privatier kommt nicht in Frage, bisschen segeln auf der Alster, in Startups investieren, so machen das ja alle.
Weil es alle machen, mache ich das nicht. Sie haben ja am Anfang gesagt, ich will ja ein bisschen auffallen.
Genau, Herr Wilanek, wir kommen zur ultimativ letzten Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen?
Ich möchte gerne einmal auf den Chimborazo gehen.
Sie möchten einmal gerne auf der Chimborazo gehen. Jetzt müssen Sie mir helfen. Jetzt oute ich mich gerade. Fensterplatz in der Geografie.
Ein ganz wunderschöner, sehr, sehr hoher Berg in Südamerika, dessen Name mir immer so gefallen hat, schon als kleines Kind. Und immer mal gedacht habe, als Kind, Sie sind ja Schweizer, ich bin Österreicher, der Großglockner ist das Höchste, was man erreichen kann.
So ist es, genau.
Und dann war ich natürlich dann war ich irgendwann einmal auf dem Kilimandscharo und dann habe ich gedacht, Mensch, die höchsten Berge in den Anden, die sind für den normalen Alpinisten zu hoch, aber Chimborazo, das ist so ein Traum, den ich habe.
Den schaffen Sie so?
Ich hoffe es. So ich hoffe es. Aber das ist das Gute an dem Traum. Ja,
genau, man hofft, dass man ihn verwirklichen kann. Gut, ich nehme an, Sie müssten noch ein bisschen trainieren oder gehe ich da falsch in der Annahme?
Also wenn ich mir das vornehme, dann werde ich ein bisschen trainieren vorher. Und das, ich bin aber so Hobby-Rennradfahrer und da trainiert man eigentlich die richtigen Qualitäten auch fürs Wandern.
Okay. Wir sind gespannt auf die Fotos, Herr Vilanek, auf dem Gipfel vom Chimborazo in Südamerika. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Ich danke Ihnen für die bohrenden Fragen.
Und wer jetzt noch wissen will, warum gerade alle im Kontext des Ukraine-Krieges in Ökoanlagen investieren und dabei mitunter ein ziemliches Risiko eingehen, muss sich auf vivo.de oder am Kiosk die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche besorgen. Oder am besten gleich ganz günstig im Abo unter vivo.de/chef-abo. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli@vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.